Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit TV und ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Thema und dazu muss ich ein bisschen in die steinsche Schatzkammer eintauchen oder vielmehr in die eigene Geschichte. Ich bin geboren am 17. März 1970 und wenn wir jetzt rein biologisch einmal 9 Monate zurückgehen, dann ist quasi der Tag meiner Ankunft hier in dieser Inkarnation der 17. Juni 1969, rein biologisch gesehen. Und wenn wir uns diesen Tag mal vor Augen führen, dann war das fast exakt einen Monat vor dem Start der Apollo-Mondmission von Apollo 11. Also ich bin beseelt worden quasi von diesem Gedanken und das war auch der große Gedanke meines Vaters, der sein Leben lang sich für Luft- und Raumfahrt begeistert hat. Er war selber Segelflieger, begeisterter Raumfahrtfan von seiner Kindheit an schon und er hat mir sogar einen Schatz hinterlassen, nämlich Gedenkmünzen von den einzelnen Mondmissionen. Also ich habe zu Hause als Kind schon mit diesen Münzen immer gespielt. Das ist also zu jeder der einzelnen Mondlandungen ist quasi so eine Gedächtnismünze herausgekommen. Und ich erinnere mich auch daran, dass eins meiner ersten Bilderbücher, die ich jemals in der Hand hatte, hier ein Buch ist von 1971, ein uralter Atlas über die Mondlandung, in dem die ganze Mondlandung aufgezeigt worden ist. Und dieses Thema habe ich mehr oder weniger als Kind und als junger Erwachsener verschlungen wie kaum etwas anderes. Ich war selber in der Fliegerei aktiv, habe mich damit viel beschäftigt und irgendwann mal bin ich auf ein Thema gestoßen, das meinen eigenen Horizont, meinen eigenen Wertehorizont ziemlich verbeult hat. Es geht um die Apollo-Mondlandung, es geht darum, dass es da einiges gibt, was fragwürdig ist oder zumindest sich lohnt, darüber nachzudenken. Und ich bin sehr froh, dass wir Kontakt bekommen haben zu einem auch, würde ich mal sagen, Experten in dieser Sache und ich freue mich auf das Gespräch mit dem Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und Weltraumexperten mit dem Andreas Merki aus der Schweiz. Grüezi wohl, Andreas.
Grüezi, guten Abend.
Andreas, es freut mich sehr, dass du den Weg aus der Schweiz hierher gefunden hast und ich freue mich auch sehr, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Das ist auch für dich eine Passion. Du bist selber in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig, du hast Elektrotechnik studiert, aber du arbeitest selber in dem Bereich Raumfahrttechnik. Was machst du genau beruflich?
Ja, vor 20 Jahren habe ich in den Raumfahrttechnikbereich gewechselt in unserer Firma, weil das hat mich auch fasziniert und die Mondlandung war sicher auch irgendwie ein Ereignis, das mich dazu auch irgendwie bewogen hat. Wir machen Instrumente zu Satelliten, also alles, was der Satellit braucht, damit er eine vernünftige Mission erfüllen kann. Strahlungsmonitore zum Beispiel, Kameras, Scanspiegel oder Laser, die Daten übertragen, solche Sachen, was außen an den Satellit geschraubt wird.
War das Thema Raumfahrttechnik für dich schon immer ein großes Thema oder hast du das erst in den letzten Jahren in deinem Leben so aufgenommen?
Es war eigentlich schon immer ein Thema. Ich bin 15 Jahre älter als du. Ich war Zeitzeuge. Ich habe die Apollo-Missionen ja eigentlich live mitverfolgt. Mhm. Das war immer ein Thema im Rundfunk, in den Zeitungen, Fernseher, das hatten wir noch nicht. Aber Wochenschauen gab es, wo wir das wieder sahen. Und dann habe ich in einer Firma, die Militär- und Raumfahrt bearbeitet, habe ich gearbeitet. Und dann war es immer ein bisschen ein Wunsch, ja, es wäre doch eigentlich gut, mal in die Raumfahrtabteilung zu wechseln und da hat sich eine gute Gelegenheit ergeben und dann habe ich vom Militärbereich zum Weltraumbereich gewechselt.
Okay. Also du hast auch dein Leben lang schon, seit vielen Jahren hast du dich mit diesen Thematiken beschäftigt, kennst dich einigermaßen aus damit.
Und diese Apollo-Mondlandung war ja irgendwie das größte technische Ereignis, würde ich sagen, im letzten Jahrhundert.
Ich glaube, das größte technische Ereignis insgesamt. Also es gibt nichts, was ich jetzt Vergleichbares finde, weder Flugzeuge noch Kernkraftwerke noch irgendetwas Technisches, Großartiges kann damit mithalten. Deswegen war ja für mich das Erstaunen so groß, dass es da Dinge gibt, die etwas fragwürdig sind.
Ja, da bin ich dann eben auch mal drauf gestoßen. Ja, ich habe 40 Jahre mindestens gebraucht, aber nach 40 Jahren bin ich dann auch plötzlich auf ein Bild gestoßen und habe dann ernsthaft begonnen, Fragen zu stellen.
Wollen wir zu Beginn des Gesprächs erstmal auf die Raumfahrt an sich zu sprechen kommen? Also sprich, es hat ja angefangen in den 20er, 30er Jahren, als die ersten Raketenmodelle gekommen sind. Wernher von Braun war ja damals einer der Raketenpioniere. Irgendjemand hat mal gesagt, dass Wernher von Braun wollte immer zum Mond fliegen und hat aus Versehen London getroffen dabei. Ja, das ist so ein ganz berühmter Spruch, der seine Verwicklung eben im Dritten Reich mit mehr oder weniger beinhaltet. Also Das Dritte Reich, die Nationalsozialisten in Deutschland, die waren mit die Ersten, die diese Raketentechnologie überhaupt eingesetzt haben. Ist das richtig?
Ich glaube schon, ja. Nach
Ja.
meinem Wissen, ja.
Ja. Also, und aus dieser Technik heraus wurde ja dann in den 50er Jahren die Technik weiterentwickelt. Also man hat die deutschen Wissenschaftler zum Teil nach Russland, aber auch einen großen Teil nach Amerika mitgenommen und die haben dann mehr oder weniger diese Technologie vorangebracht. Und damals gab es ja eines der ersten Weltraumprojekte, das damals gestartet war, das war ja Mercury. Mercury mit den berühmten Astronauten, die es damals gab, die Mercury Programme hatten. Das waren die sieben Astronauten, die man damals eben als Testpiloten herausgesucht hat. Und die sind mit dieser Rakete damals sind die hochgeflogen, was nichts anderes war wie ein ballistisches Geschoss, kann man eigentlich sagen am Anfang, oder?
Ja, da hat man eigentlich den Sputnik konkurrieren oder nachahmen müssen. Der Merkur ist ja der erste Planet, das sind Einmannkapseln und da ist eine Person jeweils auf einmal damit geflogen.
Ah, das, okay, das habe ich so noch gar nicht aufgeschnappt. Stimmt, klar, Mercury,
Nummer
der
1 und dann
Sonnen.
Gemini Nummer 2.
Ich verstehe, ja, okay. Also, das sind die Anfänge bei den Amerikanern drüben. Wir sind natürlich jetzt über Sputnik und Gagarin drüber gehüpft. Also,
Ja.
dass die Russen den Amerikanern damals ein ganzes Stück voraus waren, das haben wir jetzt einfach mal so definiert. Also, die Amerikaner hatten ihre ersten Weltraumversuche mit diesen Raketen gemacht, was mit Mercury begonnen hat. Und dann ging es eben weiter zu dem Projekt Gemini. Man sieht hier auch, dass Mercury nur eine Person, Gemini hatte zwei Personen drin. Ich glaube, auf diesem Foto sogar zu erkennen, Jim Lovell und Edwin Aldrin,
Ja,
genau,
der
die waren,
links sieht aus wie Aldrin, ja.
ja, Aldrin und Lovell waren das, die Gemini-Astronauten damals. Und die sind mit so einer Rakete geflogen, die ja heute auch noch im Arsenal der Amerikaner ist. Ist wie so eine Atomrakete mit Kapsel obendrauf eigentlich. So könnte man das sagen. Das ist übrigens der junge Neil Armstrong. Ja, ganz jung noch.
Ja.
Ja, einer der besten Testpiloten überhaupt, die ich jemals gesehen habe und oder die es gegeben hat. Und nach Gemini gab es dann eben diese entscheidende Entwicklung. Dann kommt Apollo. Und Apollo ist das große Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, weil da gibt es die meisten Fragen. Dem ersten Teil wollen wir uns jetzt erstmal auf der technischen Ebene bewegen. Was ist eigentlich Apollo, so wie man es uns erzählt hat? Was kannst du dieses Bild mal kurz erklären, was wir da sehen?
Also links ist die Saturn-V-Rakete, die größte Rakete, die es bisher gegeben hat, 100 Meter hoch gut. Da rechts ja auch. Und in der Mitte ist der Teil, der Richtung Mond geflogen sein soll. Das Lunar-Modul ganz hinten. Dann in der Mitte das Command- und Service-Modul. Das ist der Teil, der dann um den Mond rumgeflogen ist auf dem Mond und ganz in der Spitze, das wurde noch Launch Escape System, das wurde abgeworfen. Das hätte gebraucht werden können, wenn die Rakete beim Start explodiert
Also ein
wäre.
Rettungssystem wäre
Hätte
das ja.
man mit diesem Rettungssystem die Astronauten eigentlich sicher wieder zum Boden bringen können.
Ich habe gestern noch eine Animation gefunden, die uns jetzt einmal zeigt, wie der Ablauf der Mission war. Vielleicht kannst du auch mit ein paar kurzen Erklärungen dazu beschreiben, was da zu sehen ist. Also das ist der erste Start. Jetzt
Jetzt
wird
die unterste Stufe wird abgeworfen und er wird mit der zweiten Stufe, jetzt das Launch Escape System ist weggeflogen.
Die Separierung der zweiten
Ja.
Stufe und die dritte Stufe ist dann quasi in den Erdorbit eingeschwenkt und die musste mehrmals um die Erde rum.
Ist ein paar Mal um die Erde rumgeflogen und hat dann nochmals eine Stufe gezündet, um dann Richtung Mond zu fliegen.
Okay, also quasi aus dem Erdorbit raus Richtung Mond.
Ja.
Und dieses ganze System, was du am Anfang beschrieben hast, ist jetzt da quasi auf dem Mond unterwegs. Und was passiert jetzt gerade? Das ist
Jetzt macht
das
er eine
Kommando.
Separation. Ich glaube, er muss das irgendwie drehen und muss das Mondlandemodul irgendwie in die vordere Position bringen.
Also hier vorne sitzen die Astronauten drin und jetzt wird aus der Raketenstufe wird geöffnet und das Kommandomodul dockt an die eigentliche
Ja,
Mondfähre.
ja.
Das ist quasi das Prinzip, wie die das gemacht haben. Und die sind jetzt schon auf dem Weg zum Mond sozusagen. Ja?
Ja, jetzt machen Sie eigentlich die Konfiguration, die Sie dann brauchen, um den Mond zu fliegen und entsprechend zu separieren, um dann Okay. Landen zu können.
Also dieser Verbund dieser beiden Raumfahrzeuge, Kommandomodul und Mondlandegerät, die haben sich auf diesem Weg zum Mond befunden und sind dann in den lunaren Orbit. Zwei sind übergestiegen in die Mondlandefähre und sind dann mit diesem Mondlandegerät auf den Mond abgestiegen. Einer, der dritte Astronaut, der blieb oben im Kommandomodul und hat gewartet, bis die dann zurückkamen.
Der kreiste dort rum, ja. Ja.
Und das ist jetzt der Abstieg auf die Mondoberfläche. Ja, interessanterweise sieht man in dieser Animation die Mondlandung selber nicht. Das habe ich mich auch gewundert. Also man steigt dann erst wieder ein, wenn man quasi sieht, wie die Mondfähre auf dem Mond unten ist. Also das ist die Konfiguration. Mondlandefähre landet auf dem Mond. Die Astronauten machen ihre Arbeit, sind dann da mehr oder weniger beschäftigt mit ihren Arbeiten. Und jetzt kommt dann der zweite Teil der Mondmission. Nach erfolgter Mission, also die haben die ganzen Geräte aufgestellt und so weiter und so fort, dann steigen die Astronauten wieder in die Kapsel ein und jetzt steigt der obere Teil wieder auf. Also der untere Teil bleibt als Startplattform auf dem Mond stehen und das Aufstiegsteil verbindet sich wieder mit der Kommandokapsel, die in der Zwischenzeit um den Mond gekreist ist. Die kommen wieder zusammen, die steigen zurück. Dann muss wahrscheinlich, ja, dann muss diese Mondlandefähre abgekoppelt werden. Die ist wahrscheinlich auf dem Mond aufgeschlagen. Kann ich mir vorstellen.
Ja, oder sie kreist einfach ewig rum.
Ja. Und dann hat sich das Kommandomodul auf den Rückweg gemacht zur Erde und drei Tage später müssten die Astronauten am Fallschirm im Pazifik gelandet sein. Das ist mehr oder weniger die offizielle Erklärung der Mondmission. Also man hat einen Verbund von Raumschiffen hochgeschickt, runtergeflogen, wieder Aufstieg, dann zurück. Und von der großen Apollo-Mondrakete blieb dann nur dieses Teil zurück, das dann mit einem Hitzeschild abgebremst worden ist in der Luft, in der Atmosphäre der Erde. Und da sind die Astronauten dann mehr oder weniger ausgestiegen.
Noch ein Detail zum Aufstieg. Also die Zeit vom Start vom Mond, bis sie angekoppelt haben, wird mit etwa 3,5 Stunden berichtet. Aha. Wenn man von der Erde zur ISS will, wurde mal groß 6 Stunden als Superrekord vermeldet.
Okay.
Also der hat das dort irgendwie mit dem feuchten Finger in 3 Stunden soll das gelungen sein.
Okay, okay. Verstehe. Also ich muss noch was dazu sagen. Ich habe dieses Apollo 11 Raumfahrzeug einmal live gesehen. Ich war einmal für einen Tag in Washington DC und konnte da ins National Air and Space Museum vom Smithsonian gehen. Und da gibt es gleich im ersten Bereich dieser Ausstellung, steht die Apollo 11 Kapsel drin, hinter Plexiglas. Man kann es also nicht berühren. Und Das war faszinierend. Also das zu sehen, das war 1994, damals war ich da drüben und ich habe mir echt gedacht, so, wow, was für ein Ereignis. Und ich habe da damals schon alles gelesen und gesehen, was es gab irgendwo und habe mir gedacht, wow, das ist wirklich, wirklich großartig. Hast du es selber mal live gesehen? Warst du mal drüben?
Nein, das habe ich nie gesehen.
Ja, da hängen die ganzen, in diesem Museum hängt der von den Gebrüdern Wright das Flugzeug drin, die X-1 von Chuck Yeager hängt da drin, die Voyager, die nonstop um die Erde geflogen ist, also wirklich die ganzen Milestones der Luft- und Raumfahrttechnik hängen da drin. Ist für einen Mensch wie mich wirklich so eine Art Mekka, dahin zu pilgern, das hat schon was. Aber dann bin ich irgendwann mal später auf die ganzen Fragen gestoßen. Und nur noch mal, um auf die Technik einzugehen, ja, damit die Menschen auch wirklich verstehen, was da oben passiert ist. Also dieses Raumfahrzeug, diese Mondlandefähre, die hat auf dem Mond, ist die gelandet, und zwar nicht mit einer mit einer Luftbremsung, sondern die ist gelandet nur durch den Düsenstrahl von dem Triebwerk. Ist das richtig?
Ja, ja genau. Es gibt ja keine Atmosphäre auf dem Mond. Die können also nur durch die Rückstoßkräfte der Rakete dort landen. Mhm. Und so wie es, das ist auch auf der Erde, ist das etwa vor einem guten Jahr SpaceX und Orion erstmals gelungen. Ja. Vorher hat man immer mit Fallschirmen nur landen können.
Dieses Bild habe ich rausgesucht. Das ist eine grafische Darstellung von der Landung. Wir sehen hier einen sehr großen Strahl, der unten aus diesem Raketentriebwerk rauskommt. Ist das so vorstellbar ungefähr?
Ich denke schon, ja. Das sieht man auch auf allen Bildern, wenn SpaceX und Orion landen oder auch bei den Starts. Mhm. Da ist ein großer Gasstrahl und du spielst jetzt wahrscheinlich darauf an, dass eben auf dem Mond keine Rückstände und kein Krater gesehen werden kann.
Also wenn man grafische Darstellungen anschaut, dann sieht man, dass das so ausschaut. Ja? Also man möchte meinen, dass wenn dieses Gerät da oben landet, dass dann der Boden auch mehr oder weniger beeinflusst wird. Also da müsste doch eigentlich bei den Bildern, bei den echten Bildern von der Mondlandung, müsste doch so wie auf diesen grafischen Darstellungen etwas zu finden sein, dass dieses Triebwerk da Spuren hinterlassen hat. Schauen wir mal dieses Bild an, was ich da gefunden habe. Das ist dann quasi dieses Gerät, wie es auf dem Mond stehen sollte. Und ist jetzt leider in einer geringen Auflösung, aber man kann es in hochauflösenden Bildern eigentlich sehr gut sehen, dass unterhalb von diesem Raumfahrtgerät, von dieser Mondfähre, der Boden so gut wie überhaupt nicht beeinflusst worden
ist. Nein, man sieht gar nichts. Und das Lustige ist auch, wenn man dann in Wikipedia zum Beispiel nachschaut, dann werden irgendwelche doofen Erklärungen geliefert. Das hat im Vakuum der Strahl vielleicht sich viel schneller verflüchtige, was ich, würde ich meinen, sicher nicht stimmt. Ganz im Gegenteil, er hat keine Luft, die gegen die heran kämpfen muss, und auch im Vakuum ist das, der Raketentriebwerkstrahl ist genauso vorhanden wie in der Luft. Also der müsste da einen Krater gemacht haben, da müsste man Spuren sehen.
Also bei der Ausstellung im Smithsonian Institut selber, also das ist ein Foto, ich bin damals 1994 vor diesem Modell gestanden und war erstmal erstaunt, wie groß das eigentlich wirklich ist. Also da sieht man, das ist wirklich 6 Meter hoch, 4 Meter breit, das ist wie ein Haus, das da steht fast. Und man sieht eben hier auf dem Foto auch ganz gut, dass die Künstler oder die Aussteller selber, das Museum selber hat den Boden so dargestellt, wie wenn der Strahl da Spuren hinterlassen hat. Nur auf keinem der Fotos von allen Mondlandungen findet sich auch nur ansatzweise eine Beeinflussung. Man sieht Staub nebendran, durch die Fußabdrücke bewiesen, aber nichts.
Ja, in einigen Museen haben sie gewisse Phänomene wieder etwas besser dargestellt. Auf den Apollo 11 Bildern gibt es auch keine Berge im Hintergrund, nichts. Mhm. Und in gewissen Museen sieht man dann aber wieder Hintergrundberge, weil dass die Landschaft doch wieder eher wie eine natürliche Landschaft aussieht.
Aber es heißt doch, dass das Triebwerk, dass das Gerät mit gedrosseltem Triebwerk gelandet ist. Deswegen ist da keine so Beeinträchtigung vom Boden zu sehen.
Das wäre vielleicht eine Erklärung, aber dass man gar nichts sieht, ist unwahrscheinlich.
Wäre das überhaupt möglich, mit gedrosseltem Triebwerk zu landen da?
Also die Mondanziehung ist natürlich weniger als die von der Erde. Und wenn man weit oben schon mehr oder weniger im Schwebeflug ist, braucht man schon weniger Triebwerkschub, als wenn man wegstartet. Mhm. Das muss ich sagen. Also es ist nicht irgendwie ein totales Killer-Argument. Ich bin auch nicht so der Raketentriebwerk-Spezialist. Aber es muss doch die Mondanziehung kompensieren. Und dass man gar nichts sieht, das erscheint mir unwahrscheinlich.
Also von der Größe her, das Triebwerk ist ungefähr so groß wie ein Minuteman-Raketentriebwerk. Ungefähr einen Meter Durchmesser. Einen Meter hoch über dem Boden dann eben auf dem Mond. Ich habe ein Video gefunden von einer Firma, die baut senkrecht startende und landende Raketen im Modell. Also das ist ungefähr 4 Meter hoch, das Modell, was wir hier sehen. Und dieser Abgasstrahl von dieser Rakete, der hat ungefähr diesen Durchmesser. Also ungefähr so wie so ein Handball oder wie so ein kleiner Ball einfach. Und man sieht bei der Landung von diesem Objekt, von diesem Gerät, dass der Abgasstrahl den Boden nicht nur aufwirbelt, sondern man sieht Betonfetzen hochspritzen, also glühende Betonfetzen haut das Ding da weg. Jetzt könnte man natürlich sagen, der schwebt länger, deswegen beeinflusst er das Ganze, aber man sieht, wie stark der Strahl ist, um so ein kleines Objekt überhaupt in der Luft zu halten.
Genau, das ist ja viel leichter. Die Erdbeschleunigung ist zwar etwas höher, dafür haben wir fast keine Masse, die getragen werden muss.
Also das ist für mich ein Argument, wo ich echt sagen muss, kann ich so nicht erklären, warum es auf keinem der Bilder...
Nein, das ist
Bilder,
schon eines, wo man eigentlich hellhörig werden müsste.
Okay. Ist ja nur einer von vielen Punkten. Kommen wir mal zu den Fotos. Also oft sehen wir ja diese ikonischen Bilder, wie quasi der eine Astronaut den anderen Astronaut beim Ausstieg fotografiert hat. Was fällt da sofort auf, wenn man so ein Foto sieht? Oder was macht da einen stutzig?
Also was häufig verwendet wird, ist diese glitzernde Goldfolie. Die glitzert in einer Art und Weise, wie man sie direkt beleuchtet. Und das Licht kommt aber von der anderen Seite. Also die werden alle völlig im Schatten und dadurch ist das ein Indiz, dass zusätzliche Lichtquellen verwendet wurden beim Erstellen dieser Fotografien.
Das heißt, wenn man gegen das Licht fotografiert, müsste man eigentlich nur die Silhouette sehen. Es sei denn, es wird zusätzlich aufgehellt.
Ja, oder die Person wäre wirklich dunkelgrau. Mhm. Und auch die Details, die man dort drinnen erkennen könnte, die müssten viel weniger sein, weil das wirklich...
Auf dem Foto ist es auch nochmal zu sehen.
Also beim Boden ist es gut. Der Boden sieht hier sehr realistisch aus, aber der Astronaut, der ist wieder eigentlich sehr hell. Und da unten, da sieht man Lichtreflexe. Und ein Reflex, der kommt eben auch nur zustande, wenn irgendwie ein Reflektor da ist. Das ist eine diffuse Lichtquelle, wie es nur die Oberfläche des Mondes wäre, die würde nicht Reflexe generieren.
Aber der Mond hat doch keine Atmosphäre und deswegen ist die Rückstrahlfähigkeit von dem Mondboden so groß. Also sprich, das ist so hell da oben, die Sonneneinstrahlung ist so hell, dass quasi der Sand und das Gestein, was da oben ist, so viel Licht reflektiert, dass der Astronaut im Schatten dann eben auch beleuchtet ist.
Also die Atmosphäre, die frisst ganz wenig Licht. Also wenn wir bei uns an einem Föhn, in der Schweiz haben wir den Föhn, das ist ein ganz trockener Wind, der kommt von Süden und da haben wir eine total gute Fernsicht und da wird fast kein Licht weggefressen. Oder auch wenn wir in eine Höhe gehen, wenn wir Fotos von den Anden, 5000 Meter Höhe, dann wird dort auch von der Sonne ein paar Prozent, 10, 20, 30 Prozent, aber das ist eine halbe Blende in der Fotografie. Mhm. Also das merkt man eigentlich kaum. Und die Mondoberfläche, die ist sehr dunkel. Also der Mond hat eine Oberfläche, die ist so wie Asphalt. Also die ist sehr dunkelgrau, fast schwarz.
Aber wir sehen auf den Fotos doch immer so einen ganz hellen, weißen Sand.
Das passt eben schlecht zusammen. Mhm. Aber das waren eben Fotografen, die diese Bilder gemacht haben und nicht irgendwie Physiker, sondern da wollte man schöne Bilder erzeugen. Und wenn man jetzt da eine dunkelgraue Landschaft gemacht hat, und das ist auch das, wenn wir am Abend auf den Himmel schauen, der Mond, der erscheint ja weiß. Mhm, und der erscheint ja irgendwie so. Mhm, ja. Aber das ist eine optische Täuschung. Oder das kommt optisch so zustande, wenn man am Abend in dunkler Nacht hinausgeht und ein schwarzes Portemonnaie zum Beispiel mit einer Taschenlampe ganz nah beleuchtet, dann erscheint dieses schwarze Portemonnaie auch weiß. Also das ist, weil der Mond, wir sehen ihn eben immer vor einem dunklen, vor einem schwarzen Hintergrund und darum erscheint er uns weiß. Aber wenn wir einen Mondstein hier in der Erde bei uns auf den Boden legen würden, dann wäre er eben wie dunkler Asphalt.
Mehr grau.
Dunkelgrau, ja. Okay. Und es gibt auch ein Bild von einem Satelliten, der zwischen der Sonne und der Erde ist und der den Mond aufnimmt. Wo er gerade zwischen dem Satelliten und der Erde durchgeht. Und dort sieht man schön eine dunkelgraue Scheibe vor der Erde und das Bild der Erde ist der blaue Planet, wie wir ihn kennen.
Okay, verstehe. Also das ist für uns eine optische Täuschung. Und damit ist das Argument dann auch schwierig zu halten, dass die Rückstrahlfähigkeit, also Albedo des Mondes, so stark ist. Weil das würde ja bedeuten, wenn man beim Skifahren eine Gegenlichtfotografie macht im Schnee, dass dann derjenige auch beleuchtet sein müsste, weil der Schnee ja auch viel reflektiert.
Also, ja, genau, und dort wäre es viel mehr, weil der Schnee, der streut jetzt viel zurück. Also der hat irgendein Albedo von, ich weiß auch nicht, 0,8 oder Richtung 1 und der Mond hat aber 0,1, der hat viel weniger.
Also die Bilder der Astronauten im Schatten, die sind rätselhaft.
Da wieder beim Fuß der Reflex.
Das ist etwas, was ich mal in einer Dokumentation gesehen habe. Auch also auf der rechten Ferse des Astronauten sieht man einen kleinen weißen Streifen, der Reflexionen sind an dieser verspiegelten oder an dieser polierten Ferse von dem Astronaut, die den Scheinwerfer spiegeln von diesem Studioset.
Scheinwerfer oder irgendwie etwas, was einfach gebraucht wird, um aufzuhellen, so ein Reflektor oder so etwas wie ein Schirme sehen so aus, ich weiß auch nicht genau was, aber schon irgendwie eine, eine mehr oder weniger konzentrierte Lichtquelle und nicht die Mondoberfläche. Und eben auch da, wie das strahlt und leuchtet da in der Mitte, das kommt auch nicht durch.
Hast du eigentlich eine Erklärung für diese Goldfolie überhaupt, warum man das verwendet, um Sonnenlicht abzublocken, dass es sich nicht so aufheizt? Ist das der Grund?
Ja, das verwendet man auch heute noch. Das sieht auch heute noch so goldig aus. Das heißt Multilayer Insulation, also mehrschichtige Isolierfolien. Das sind sehr gute Wärmeisolatoren. Und das Gold, das reflektiert dann auch das Sonnenlicht, also es verhindert auch, dass sich das aufheizt.
Ah, okay, ich verstehe. Es ist also wirklich hat auch einen Sinn. Hat
ja, auch einen praktischen das Sinn, macht schon Sinn. Ja.
Weil Leute gesagt haben, warum brauche ich so eine knittrige Goldfolie, das ist doch eigentlich nur Hollywood. Deswegen, okay, das hat also schon seinen Sinn. Kommen wir mal zu den Fotos an sich. Es gibt ja viele sehr ikonische Fotos. Edwin Aldrin im Mond, oder auch eben diese Bilder von den Fußabdrücken, die quasi versinnbildlichen, dass wir jetzt uns von der Erde aufgemacht haben, den Weltraum zu erobern. Diese tollen Abdrücke von diesen Mondstiefeln, von diesen Moonboots. Was kann man zu diesen Fotos im Allgemeinen sagen?
Also der Fußabdruck scheint schon immer das Wichtigste zu sein, habe ich den Eindruck. Und jetzt die Fotos, die wurden ja vom Astronauten gemacht und die Normalausrüstung war, dass die Foto an seiner Brust der Kamera montiert war, fix. Und so hat er jeweils den Ausschnitt gewählt, er hat ja keinen Sucher. Jetzt, wenn er dieses Foto entsprechend so gemacht hätte, hätte er sich sehr stark nach vorne neigen müssen, also irgendwie fast eine unmögliche Verrenkung machen müssen.
Also es muss der rechte Fuß sein, weil den linken Fuß kann er ja nicht so, da müsste er sich zur Seite gebeugt haben. Also die Kamera, eine Hasselblad 500, Spezialausfertigung mit speziell großen Knöpfen für die Raumanzüge, hatte man auf einer Brustplatte vorne am Raumanzug montiert. Und das heißt, wenn er sich jetzt nach vorne gebeugt hätte, ja, theoretisch ja, also da muss ich gestehen.
Also es gibt auch Leute, die sagen, ja, er hätte sie aus der Halterung nehmen können. Das vielleicht, ja. Also das ist ein schwächeres Argument. Das könnte theoretisch schon auch möglich sein, dass man so ein Foto selber macht.
Ja, aber wie ist es denn mit dem Film, der da eingelegt war in diese Kamera? Das war ein ganz normaler Kodak-Film. Also so war der speziell temperaturbeschichtet oder in irgendeiner Form für die Temperaturen da oben geeignet? Weil wenn ich richtig informiert bin, ist es da sehr, sehr kalt oder sehr, sehr heiß. Je nachdem, ob man in der Sonne ist oder im Schatten. Also ich habe von 130 Grad plus geredet und bis zu 120 Grad minus, also eine Temperaturspanne von 240 Grad, je nachdem, ob man Schatten oder Sonne ist. Wie kann der Film das ab?
Eben wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt ein weiterer Punkt, wo man Fragen stellen müsste.
Weil wir können uns erinnern, damals, als wir noch Analogkameras hatten, wenn man die im Sommer mal vergessen hatte im Handschuhfach und das hat sich mal auf 60, 70 Grad erhitzt, dann war das Plastik verformt und die Emulsion innen drin, die war mehr oder weniger kaputt. Also gab es da so eine Erfindung? Ist dir das
Nein,
bewusst?
Nein, ich habe nie was gehört, dass die ganz speziell gegen Wärme geschützt gewesen seien. Also meine, wenn man sie abwechslungsweise an der Sonne und dann wieder am Schatten hat, dann würde sich eine Mitteltemperatur einstellen. Aber die Sonne brennt natürlich dort oben schon stark und die Wärmestrahlung kommt voll durch. Und es gibt vor allem keine Luftkühlung, wie wir sie hier haben. Also hier ist immer noch Luft in der Umgebung und durch Konvektion kühlt sich das Ganze wieder ab und da hat man einfach die reine Wärmestrahlung der Sonne und wenn man etwas zu lange dieser Strahlung aussetzt, dann wärmt es sich sehr schnell sehr stark auf.
Ich verstehe, okay. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Punkte, die zumindest nachdenklich machen. Eines davon, was mich schon immer wieder fasziniert hat, war dieses Mondauto. Also bei den ersten Mondlandemissionen 11, 12, 13, 13 ist ja gar nicht gelandet offiziell, ich glaube erst bei 14 hat man diese Mondfähre, also diese Mondrover mit hochgenommen. Was sehen wir hier gerade? Das ist das Verpacken auf der Erde, wie es verbaut wird, richtig?
Ja, also das habe ich nicht im Detail genau studiert. Ich habe schon oft gehört, dass es gar keinen Platz gehabt hätte im ganzen Satelliten. Und man muss sich schon auch fragen, wenn es ist doch nicht einfach zum Mond zu kommen, mit den ganzen Massen dort hinaufzunehmen. Und nach dem Motto, wenn es schon so schwierig ist, warum nimmt man noch ein Fahrzeug mit, um noch herumzufahren? Also das macht eigentlich auch wenig Sinn, außer der ganze Werbeeffekt, den man damit erreichen konnte.
Ich habe lange gesucht um überhaupt mal ein Prinzip zu finden, wie man dieses Gerät da oben eigentlich aufgebaut hat, weil das ist ja keine Werkstatt da oben, wie man das hat, aber aufgrund von dem Bild, da kann ich mir zumindest vorstellen, dass das dann ausgeklappt wird, teilweise zuerst vorne, dann hinten und dann an so einem Art Reling, das ist also so eine Behelfskran, dass das da nach unten gestellt wird. Und ja. Es hätte die Bewegungsfähigkeit der Astronauten um einiges vergrößert. Damit sind sie ja natürlich rumgefahren. Das ist ja die offizielle Erklärung dafür. Was natürlich Skeptiker wieder auf den Plan gerufen hat, indem sie gesagt haben, ja, wenn das Fahrzeug da oben gefahren ist, dann ist es ja mit den Reifen im Sand gestanden. Das heißt also, vom ersten Zentimeter an, wo es sich bewegt hat, muss ja dann eine Spur zu finden sein. Hinter diesem Reifen oder vor dem Reifen, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Und wir finden einige Fotos von diesen Rovern da oben, wo man also weder vorne noch hinten sieht, wie das Ding dahin gekommen ist.
Ja, man kann ja auch nicht sagen, dass es per Zufall keinen Sand gehabt hätte, denn links hat es Fußabdrücke.
Also da ist Zentimeter dick Staub dran, ja. Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Das ist jetzt auch nicht direkt neben der Mondlandefähre, dass es also quasi gerade mit der Reling abgesetzt worden wäre, sondern das ist wirklich ein paar Meter weg von diesem ganzen Objekt. Hinzu kommt natürlich die ganze Ausstattung. Also mal angenommen, das ist minimalistisch, aber es gibt immer noch sehr viele Halterungen und Schalttafeln und Zeug, was dieses Gerät dran hat. Du weißt, was das Aufwand bedeutet, wenn man ein Gramm oder ein Kilogramm Masse nach oben beschleunigen muss und nach oben bringen muss. Das potenziert sich ja alles vom Aufwand her.
Eben, darum sage ich, also wenn es schon so schwierig ist, warum man dann noch irgendwie 100 Kilogramm oder mindestens zusätzlich mitnimmt, um ein bisschen rumfahren zu können.
Was mich vor allem fasziniert oder welcher Gedanke mich nicht loslässt, ist, wenn ich auf der einen Seite von dem Mondgerät, von der Mondfähre, so ein großes Objekt hinpacke, also die Mondfähre, dann ist ja der Schwerpunkt, das Gleichgewicht in dem Moment total auf diese Seite verlegt. Das heißt, ich muss ja auf der anderen Seite ein gleich großes Gegengewicht haben, sonst könnte ja dieses Gerät gar nicht mehr landen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, meistens ist es schon recht ausbalanciert, diese Rakete. Ich meine, es hat ganze Kästen voll Messequipment, Seismometer und so weiter. Das hat man bei Apollo 11 unten ausgeklappt. Ich weiß nicht, ob das bei den späteren Apollo-Missionen umgruppiert wurde.
Okay, das müsste man nochmal genau nachschauen. Ja. Das ist jetzt ein Foto von dieser Hasselblad-Kamera, die in ihrer Spezialausfertigung eben nicht nur spezielle Blendenringe hatte, also dass die dann mit den großen Anzug, mit den Handschuhen die Instrumente bedienen konnten, sondern die hatten auch ein extrem großes Magazin dabei. 200 Fotos oder 160 Farbfotos, je nachdem, was man machen wollte.
Keinen Sucher, das ist immer wichtig.
Kein Sucher, nein, sondern quasi einfach nur ein Auslöser. Und der Fotograf hat mehr oder weniger das Bild selber geschossen.
Ja, und der Fokus war auch fix eingestellt.
Moment, das falsche.
Also wahrscheinlich auf unendlich.
Das ist dieser Fotograf. Und der zeigt jetzt also, was man tun muss, um einen Film in diesem Magazin zu ändern. Und ich will es jetzt kurz, das dauert 6 Minuten, ich will das jetzt ein bisschen schnell machen. Der zeigt also, wie kompliziert es ist, den Film abzunehmen, aufzurollen, auf die andere Rolle zurückzubringen, einen neuen Film einzulegen. Das ist also ein ziemlich komplexer Vorgang, den er da beschreibt, der mit Händen ohne Handschuhe gar nicht so einfach durchzuführen ist. Und jetzt ist meine Frage natürlich, wie haben die das da oben gemacht? Haben die einfach nur das Magazin gewechselt?
Das hätte ich bis jetzt angenommen. So genau habe ich das nicht studiert.
Weil es sind insgesamt 32.000 Fotos von den Mondlandungen mitgenommen worden. Viele sind ja auch auf dem Weg hin und zurück gemacht worden. Sagen wir mal, auf dem Mond selber haben sie 20.000 Fotos gemacht, geteilt durch 6. Auf 6 Missionen sind wir bei wie viel? Hunderten Fotos und Tausenden Fotos.
Aber in der NASA-Homepage sind die Fotos gemäß Magazinen nummeriert. Das heißt immer Magazin 1, Magazin 2. Also bei Apollo 11 ist das Magazin 40, ist das, das die Oberflächenfarbfotos drin hat. Und von daher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass man das ganze Magazin gewechselt hat.
ist die Frage. Das ist, also da bin ich mir auch nicht sicher, in welche Richtung das geht. Aber man sieht wirklich, dass das nicht so ohne weiteres geht, diesen Film einzulegen. Da muss man also wirklich fädeln und führen und ösen und dann noch eine Klammer aufmachen vorher. Und das ist also schon tricky. Das braucht Übung und schon gar nicht mit Handschuhen. Ja.
Ja, und eben, wir müssen ja eigentlich eher im Konjunktiv reden. Da, wenn man nachher genau hingeschaut hat,
Ja,
man sieht,
ja,
dass diese Fotos gar nicht mit solchen Kameras gemacht wurden.
ja. Ich habe da mit einem Fotograf schon mal drüber gesprochen. Der hat auf jeden Fall gemeint, das ist überhaupt kein Problem. Die Fotos, die haben definitiv die Astronauten gemacht, weil da muss man gar nicht viel üben. Also das kriegt ja jeder hin, diese Fotos. Bist du da auch der Meinung?
Ja, ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Dieses Foto. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass der Astronaut ein Foto gemacht hat, dann ist hier das mittlere Fadenkreuz und in diese Richtung schaut er. Jetzt stellt man sich in Gedanken, geht man 2 Schritte zurück und dann sieht man hier den Astronauten, wie ich ihn grün gezeichnet habe. Und der Schatten dieses Astronauten ist daneben. Also das heißt, er steht neben seinem eigenen Schatten. Und das ist ein Widerspruch in sich. Das Foto kann nicht auf diese Art und Weise erstellt worden sein, wie das beschrieben wurde. Weil damit der Vordergrund stimmt, da der Vordergrund, müsste er es so verkippt aufgenommen haben. Weil dann geht sein Schatten,
Von ihm aus, ja.
der geht dann zu seinen Füßen. Aber dann ist der Hintergrund entsprechend schief. Also dieses Bild, das zeigt eigentlich, da hat ein Fotograf hat mit einer anderen Kamera ein Bild genommen, aufgenommen, hat einen Ausschnitt gewählt, eben nicht den zentralen Ausschnitt, sondern einen seitlichen, darum ist der Schatten seitlich, und anschließend wurden die Fadenkreuze drauf projiziert. Also die Fadenkreuze wurden auch nicht mit dieser Resoplatte, wie sie heißt, in diesen Hasselblatt-Kameras soll es ja eine Glasplatte ganz kurz vor dem Film gehabt haben, ein paar Millimeter vorher, mit eingravierten schwarzen Kreuzen. Was mit diesen Fadenkreuzen, die man nachher auf den Fotos sieht, aber eben die sind nicht, das ist nicht so aufgenommen worden, wie dieses Bild zeigt.
Ein Thema, das viele Kritiker und Befürworter immer wieder spaltet, auch ist die sogenannte Flagge. Also es gibt ja Fotos von den Astronauten, wie sie da oben die amerikanische Flagge in den Boden rammen und dann sieht man, wie diese Flagge eben zum Wedeln anfängt. Und da gibt es ja dann bei den Kritikern der Mondlandung das Argument, dass die sagen, ah, hier eindeutiger Beweis dafür, da ist Luftbewegung oben, das muss in einem Studio gewesen sein, das geht nicht. Jetzt gibt es aber wieder diejenigen, die sagen, nee, das ist Quatsch, aufgrund der fehlenden Atmosphäre schwingt diese Flagge einfach ständig weiter, weil die Atmosphäre diesen Stoff gar nicht bremst. Also ist das kein Argument. Wie siehst du das mit dieser Flagge?
Also ich denke, da wird ein Argument, das ursprünglich mal ein gutes war, wird dann irgendwie verdreht. Weil am Anfang hat wahrscheinlich einer, ich weiß nicht, ob Herr Geise das bringt, festgestellt, dass wenn die Flagge da steht und es wandert ein Astronaut daran vorbei, dass man sieht, dass die Flagge eben durch den Luftstrom sich bewegt. Dann sagt er eben, die Flagge hat sich jetzt bewegt, wo sie nicht sollte. Und dieses Argument wird dann verdreht von Leuten, die das dann in Wikipedia vielleicht zur Sau machen wollen. Die schreiben dann, ja, ist ja logisch, dass die Flagge sich bewegt. Eben gerade wenn sie sie eingerammt haben, dann schwingt sie eben noch nach. Und dann ist es eben okay, wenn sie sich bewegt. Also es gibt Fälle, wo sie sich bewegt, weil sie sich bewegen darf, wo sie sich auch bewegt hätte, wenn sie im Vakuum gewesen wäre. Und es gibt eben Fälle, wo ein Luftzug die Ursache war und das wird entsprechend verdreht. Und ich habe immer den Eindruck, wenn jemand da mit der Flagge kommt, dann will er einem irgendwie manipulieren, weil das wird meistens dann das falsche Argument gebracht.
Ich habe nämlich ein Flaggenargument gefunden, das ist so nicht so ganz einfach zu erklären, weil man kann nämlich Folgendes erkennen. Die Astronauten haben die Flagge reingerammt, der hat das auch noch in der Hand. Und man sieht jetzt hier eine gewisse Bewegung, das kann ich alles noch verstehen, ja, okay, das
Eben, ja, jetzt
wackelt, bla
bewegt
bla bla
sich's.
und so weiter. Aber man sieht dann, wie die Flagge mehrmals so nach oben schwingt. Also sie schwingt nicht pendelartig hin und her, sondern sie schwingt wirklich so mehrmals nach oben, wie wenn quasi ein Lufthauch quasi die Flagge ständig nach oben. Hier sieht man es mehrmals, dass die eine Ecke immer nach oben, ohne auf die Gegenseite zu schwingen, sondern die schwingt mehrfach nach oben. Und das kann ich nicht ganz erklären, wenn das jetzt nur eine normale Schwerkraftbewegung gewesen wäre.
Ich denke auch, ein Teil dieser Bewegung ist durch den Astronauten jetzt verursacht, indem er eben da irgendwie wackelt. Ja. Und das zweite wahrscheinlich ein Luftzug. Und dann wird das eben irgendwie verdreht wieder argumentiert, indem man nur von der Bewegung redet, die der Astronaut verursacht hat. Mhm.
Also gibt es einige von diesen Flaggen, wo ich sagen muss, ja, das kann ich verstehen, das pendelt, aber wenn die Ecke sich quasi ständig nach oben, 3-4 Mal hintereinander, so wie so eine wehende Flagge im Wind, dann wird es schwierig, das mit...
Ja, und er hält sie ja nur an der Stange, oder? Er ist ja nicht irgendwie in der Nähe dieser, nicht an diesem Ende dieser Flagge.
Kommen wir nochmal zu der Apollo-Landung selber. Die Apollo-Landung, die ist ja damals auch mit den übertragen worden. Also sprich, Kameras haben ein Funkbild auf die Erde gesendet und damals konntet ihr das eben live verfolgen. Also wie alt warst du damals? 15, 14, 15?
14, ja.
14, 15 und so. Ja. Hast du es auch live angeschaut in der Nacht damals oder hast du nur Aufzeichnungen später dann?
Ich habe nur Aufzeichnungen gesehen. Ich hatte irgendwie gerade Magenkrämpfe an diesem Tag und konnte nicht an die Live TV-Übertragung gehen.
War ja spät nachts auch, das war irgendwann nachts.
Ja, ja, aber meine Eltern und meine Geschwister, die sind gegangen und ich war da irgendwie gekrümmt, lag ich im Bett und konnte nur eine Position einnehmen.
Ah, oh, schade.
Und hab's dann aber nachher, wir hatten so wöchentliche im Kino Wochenschauen und in einer Wochenschau habe ich dann dieses Ereignis dann doch auch mit einer Woche Verspätung oder 2 Wochen Verspätung gesehen.
Also das ist eine Aufnahme von dem letzten Teil des Anflugs auf den Mond runter. Wir sehen hier die Apollo 11 Kapsel von innen, so heißt es zumindest. Und wenn wir uns die Aufnahmen anschauen, kurz vor der Landung, kannst du das vielleicht beschreiben, was da gerade technisch passiert?
Also für mich macht das ein bisschen den Eindruck wie eine Landung mit einem Flugzeug, wo man so in einem flachen Winkel, also das, am Schluss hat man, also das ist der offizielle Landevideo, wie wenn er aus einem flachen Winkel wie ein Segelflugzeug landen würde, und aber eine Landung mit einem Raketentriebwerk, die geht ziemlich senkrecht vonstatten. Wie man das auch bei SpaceX und Orion sieht, die das in letzter Zeit vor einem Jahr mal geschafft haben, die landen mehr oder weniger senkrecht, wie sie also das Umgekehrte zum Start.
Also das ist Technologie, die Anfang, Mitte der 60er Jahre entwickelt wurde. Und die haben es geschafft, auf dem Mond 6-mal erfolgreich dass die das geschafft haben, senkrecht auf einer Rakete zu landen, also auf einem nach unten abstrahlenden Triebwerk senkrecht zu landen. Das hat man in den 90er Jahren versucht nachzumachen. Das hat damals nicht geklappt, weil der Abgasstrahl die Landebeine ständig eingesenkt hat. Von Delta Clipper hieß das Ding damals. Und jetzt quasi, das ist der Beweis dafür, die sind oben gelandet, so heißt es immer. Aber warum hat man dann bis 2014 oder 2015 gebraucht, um so eine Technologie zu wiederholen?
Eben, das ist auch einer der großen Widersprüche. Die Technologieentwicklung, die war irgendwie am Boden unten und dann bei Apollo plötzlich ganz hoch und dann dümpelte sie wieder am Boden vor sich hin. Und das ist eigentlich keine Entwicklung, die der Realität entspricht im Normalfall.
Diese Triebwerksdüse war fest und nur die oberen Ausgleichsdüsen haben dafür gesorgt oder sollen dafür gesorgt haben, dass quasi dieses Objekt permanent in seinem Schwerpunkt bleibt. Ist das vorstellbar? Ist das praktikabel?
Vorstellbar schon, wenn die Steuerdüsen genügend Schub bringen. Also ob man jetzt, also wenn man mit den oberen die Orientierung macht und mit der unteren die Hauptkraft, ist das, würde ich sagen, denkbar. Obwohl es natürlich, wo man mehr Möglichkeiten hätte, wenn man unten auch beweglich wäre.
Ich habe ein Foto gefunden von dem LRRV, das ist das Lunar Lander Research Vehicle. Das ist also quasi der Testapparat, mit dem die auf der Erde geübt haben. Man sieht in der Mitte dieses Triebwerk, man hat es auch das fliegende Bettgestell genannt, the flying bedstead. Und vorne dran, also hier auf der linken Seite, sieht man den Astronaut in seiner Kommandokapsel, in seiner Pilotenkapsel. Und dieses Fahrzeug wurde auch mehrfach getestet, hat das Problem gehabt, das ist jetzt das eine Bild, ich glaube, das ist jetzt der Flug von, das ist jetzt einer der Flüge. Na, wo bist du denn? Genau, hier sieht man das Gerät, das war also das Testmodell, mit dem konnte man also senkrecht starten und auch landen. Man sieht hier diese Ausstöße, das sind quasi die Stabilisierungsdüsen. Und der bringt das Gefährt auch erfolgreich wieder runter. Ich glaube, das ist sogar Neil Armstrong, der einer der Testpiloten war von diesem Objekt. Neil Armstrong hat im Mai 68 dieses Fahrzeug nochmal bewegt. Und zwar hat er dann bei der Landung, beim Abstieg festgestellt, dass er zu schnell absteigt und hat einen nochmal Schub gegeben und dabei ist dann, ich mache es ein bisschen schneller, dass wir ein bisschen näher kommen, dass wir Richtung Boden kommen. Jetzt sieht man, wie er absteigt, ziemlich kontrolliert noch, aber in dem Moment, wo er jetzt kommt er runter und jetzt merkt er, okay, das ist viel zu schnell, jetzt gibt er Schub und in dem Moment bekommt der Apparat einen Impuls, dass der leicht nach vorne nickt. Er schafft es nicht mehr, die Vorwärtsbewegung abzusetzen. Und was passiert ist, dass das Gerät unkontrollierbar wird. Und er sich entscheidet, besser ist es, ich sterbe nicht. Wäre fast passiert. Also er ist mit seinem Fallschirm dann fast in diese Flammen hineingeflogen und hat also wirklich Glück gehabt, dass er das überlebt hat.
Eben, das war ein Jahr und drei Monate etwa.
Vor dem
Ernsteinsatz.
Genau.
Und das Modell, das er hier gehabt hat, ist alles andere als das, was man am Schluss hätte fliegen wollen.
Ja.
Also das in so kurzer Zeit, das noch hingekriegt zu haben.
Also was wir da gesehen haben, das war ja quasi nur der untere Teil und das auch nur in Fragmenten.
Genau, ja.
Also nur das Triebwerk. Und der eigentliche Teil des Mondlandegeräts, die Wiederaufstiegsstufe, die gab es ja damals gar nicht. Ja, also ich habe es mal gelesen, es hat einer so verglichen, wie wenn das wäre, wie wenn man einen Billardkö auf dem Finger versucht zu balancieren. So fragil ist dieses Gleichgewicht von diesem Objekt, wenn das auf einem Raketenstrahl oben drauf steht. Also das Gleichgewicht zu halten, ultra schwierig.
Ja, und das wäre ja nachher 6 Astronauten locker einfach so gelungen, nach den offiziellen Berichten, oder? Also manchmal hört man auch, ja, der Armstrong war halt irgendwie ein Superheld, der hatte das in seinem Händchen. Und die anderen 5 dann auch. Und wann haben die geübt?
Ja, spannend. Also es sind tausende Fragen, die ich da habe. Und man kann leider, oder Gott sei Dank, wie man es auch immer sehen mag, was für eine Blickweise man haben kann, man kann sowohl pro als auch contra immer wieder ein Argument finden. Aber es gibt ein paar, wo ich es mir echt schwierig tue. Und ich habe da eine Grafik gefunden über die einzelnen Landungen. Also die Amerikaner haben und die Russen haben ja nicht nur bemannte Fahrzeuge hochgeschickt, die Russen haben auch unbemannte Fahrzeuge hochgeschickt, genauso wie die Amerikaner. Und da gab es eine Sonde, die wurde hochgeschickt, nämlich am 20. April 1967. Nämlich hieß die Surveyor 3, die ist oben rechts zu finden. Und Apollo 12 hat gedacht, ach, das ist eine gute Gelegenheit, da können wir doch gleich mal diese Sonde suchen. Und die sind dann quasi direkt 180 Meter neben dieser Sonde Surveyor 3 gelandet. Und hier Intrepid Descent Stage, also Intrepid, so hieß die Mondfähre, die sind 180 Meter daneben gelandet. Man sieht es hier auf diesem Bild ganz gut. Wie haben die das gemacht? Wie sind die aus dem lunaren Orbit runtergeflogen, um diese Sonde auf der doch nicht so kleinen Kugel, dem Mond, zu finden? Wie erklärst du dir das?
Ja, auch nur als Märchenerzähler.
Weil warum? Aber man weiß doch, wo die steht, die Sonde, dann kann man doch auch darunter fliegen.
Ja, man hat ja keine Radareinweisung. Das Ganze wäre ja eigentlich mit der Stoppuhr, hat man die Landung eingeleitet. Und hätte sich dann nachher aufgrund von Landmarken und Karten mehr oder weniger orientieren müssen. Und dazu ist, würde ich sagen, das geht viel zu schnell. Und die die Genauigkeiten, mit denen man unterwegs war, die waren Größenordnung schlechter.
Eine der Gemini-Kapseln, die hatte mal einen kleinen Fehler beim Wiedereintritt und die sind dann einfach mal 400 Kilometer entfernt im Pazifik gelandet. Das hat einen Tag gedauert, bis die aus ihrem kleinen, aus ihrer Kapsel gerettet worden sind. Also das heißt, eine geringe Abweichung in den Bahngraden, in den Bahnwinkeln und in allen Lageinstrumenten, die sorgt dafür, dass das Ding Meilen oder hunderte Kilometer weit woanders
landet. Er hatte mit der Stoppuhr irgendwie auf, ja, um 3 Sekunden vor 12, oder, hat er die Bremsraketen gezündet und er ist mit einer Geschwindigkeit von knapp 2 Kilometer pro Sekunde unterwegs. Also wenn er eine Sekunde später drückt oder zu früh, ergibt das eine Differenz von 2 Kilometern nur schon beim Start, bei diesem Bremspunkt. Mhm. Und dass man das nachher mit der Präzision hinkriegt, kaum unglaublich, würde ich sagen.
Also es gab kein Instrumentenlandesystem, ein Funkpeilstrahl oder sonstiges in der Richtung. Offiziell hat man erklärt, dass man die Kamera von dieser Sonde wieder mit zurückgenommen hat. Das war interessant.
Ja, ich meine, es ist eine schöne Story und ist auch wieder etwas anderes, als man bei den anderen erzählt hat.
Ja, ich verstehe. Wir hatten gestern eine interessante Diskussion hier auch bei uns im Team. Und zwar ging es um die Technik von diesem Mondlandegerät insgesamt. Wir haben ja, wie gesagt, den unteren Teil und den oberen Teil, der dann wieder gestartet ist. Zum einen würde es mich mal interessieren, ob das überhaupt technisch möglich ist, mit diesem bisschen an Treibstoff, das da drin ist, dieses Gerät zu verzögern. Weil wir haben ja auf dem Mond keine Atmosphäre. Also es gibt keine atmosphärische Reibung, keine Bremsung, die das Gerät quasi verzögert oder abbremst. Wie haben die das gemacht? Rein durch den Raketenstrahl offiziell?
Ja, ja, aber auch so, wie man, wenn man jetzt mit SpaceX und Orion die Unterstufe wieder landet, die landet auch fast nur mit dem Raketenstrahl. Mhm. Die hat vielleicht noch eine Stabilisierungsflosse.
So.
Vielleicht, ja, sowas, aber sonst wenig. Aber die Hauptenergie wird auch mit dem Raketenstrahl vernichtet.
Das heißt, wenn meine Tasse jetzt mal als Mondlandefahrzeug dienen darf, dann das ist die Rakete nach unten. Wenn der jetzt ankommt auf dem Mond, dann bremst der nicht so ab, sondern der muss ja so abbremsen.
So müsste er bremsen, ja. Also aber eben darum sage ich, er müsste eigentlich sehr steil runterkommen. Mhm. Weil wenn er lange so quer fliegt, dann ist das braucht er viel mehr Bremsenergie.
Mhm. Und wie ist es mit dem Wiederaufstieg? Weil das war nämlich der Punkt unserer Diskussion gestern. Wir sehen ja in der Mitte drin von diesem Bild, sehen wir ja diese Düse von dem Aufstiegsteil, das da hier. Wenn ich diese Düse einschalte, dann ist es ja nicht wie ein Lichtschalter, das dann innerhalb von einer Zehntelsekunde dann das Licht präsentiert, sondern das ist ein Raketenmotor mit Turbopumpen, mit Treibstoffleitungen. Das muss ja erstmal alles eingespritzt werden und dann zündet es und dann baut es den Schub auf und dann hat es quasi die Kraft, nach oben zu gehen. Beim Space Shuttle weiß ich, dass es 7 Sekunden gedauert hat, bis diese Triebwerke auf volle Leistung kamen. Also beim Countdown hat man bei 7 Sekunden, hieß es immer Main Engine Start. Und dann kam der letzte Countdown, 3, 2, 1, und dann sind die Booster gezündet worden und dann ging es erst ab. Jetzt weiß ich nicht, wie lange das dauert, dieses Ding einzuschalten, aber was ist mit dem Abgasstrahl, wenn er noch nicht seine volle Leistung hat? Der muss ja dann irgendwo hin. Also sagen wir mal, das dauert eine halbe Sekunde oder vielleicht eine Sekunde, bis das Triebwerk auf voller Leistung ist. Aber in dem Moment kommt ja auch schon etwas unten raus. Wo geht denn das dann hin, wenn da unten die Landeplattform sitzt?
Ja, da müsste eigentlich ein Teil des unteren Teils abbrennen und würde dann auch Gefahr laufen, dass ein Teil auch reflektiert wird. Mhm. Wäre eigentlich noch eine heikle Sache, würde ich meinen. Wobei es gab ja mal einen Film bei der letzten Apollo-Mondlandungen 16, 17, wo dieser Rückstart, man hat gesagt, er wurde filmisch aufgenommen.
Ja, ja.
Und da ist er ja eigentlich nicht mit einer entsprechend Beschleunigung, sondern ist so wie weggespickt.
Ja, ja. Also so das ein Gummiband weggeschlagen.
Ja, genau. Ja, also das hat eigentlich sehr nach Animation ausgesehen und nicht nach echtem Film. Weil auch wenn der Strahl, der Motor auf seiner vollen Leistung ist, er geht dann mit einer konstanten Beschleunigung weg und nicht irgendwie peng und fort ist er. Mhm.
Also wir haben darüber diskutiert, wie das machbar war, dass die dann wieder gestartet sind. Und es gab unterschiedliche Meinungen eben, dass wir gesagt haben, ja, das war quasi eine explosionsartige Beschleunigung von Anfang an, die dann das Objekt mit einem einzigen Impuls nach oben wegbeschleunigt hat. Wär sowas möglich? Dass das quasi da unten quasi so eine Energie gezündet wird und dann das Ding nach oben weggeht. Ist das theoretisch vorstellbar?
Also mit einer Raketenstufe eigentlich nicht. Und für die Astronauten wäre es extrem ungesund. Die würden dann irgendwie flach am Boden liegen und wären zusammengedrückt.
Die hatten ja nicht mal Sitze drin.
Nein,
die standen.
Die standen, ja.
Auch beim Start.
Ja.
Wie ist es mit dem Argument des Lärms? Dass also quasi ein Argument der Kritiker ist ja, dass quasi so ein Raketentriebwerk einen unglaublichen Lärm verursacht. Jetzt sagen die Befürworter der Mondlandung, stimmt nicht. Weltraum, kein Schall, Vakuum, keine Schallübertragung. Aber das Triebwerk ist ja in diesem Fahrzeug drin. Also man müsste ja die Pumpen und das alles hören. Wie ist denn da die Argumentation?
Also im Fahrzeug drin, wenn es mit Luft gepumpt ist, was es ja im Normalfall ist, müsste man das schon hören. Ja. Es ist nur dort, wo man wirklich das Mikrofon voll vom Vakuum umgeben ist. Dort hört man den Schall nicht. Aber wenn die Astronauten drin sind und es ist mit Luft geflutet, sie haben einen normalen Druck, dann würde sich der Schall durch die Struktur bis ins Innere der Mondlandefähre durchaus bemerkbar machen. Wobei das ist noch eine andere Art der Argumentation. Wir greifen jetzt ganz viele verschiedene Argumente auf. Ich habe das auch schon mal so in einem Fernseher gesehen. Und wenn man dann von 10 Argumenten 4 sind wirklich Killer-Argumente, sagt, das war nicht möglich. Und bei 6 hätte es allenfalls, 6 Argumente sind nicht so gut. Dann sagt man, ja, jetzt haben wir eine Mehrheit. 6-4, also hat sich doch stattgefunden.
Ja. Aber es reicht ein einziges, damit es nicht...
Eben in der Mathematik, wenn irgendwie einer mit einem Beweis kommt und man findet ein Gegenbeispiel, dann ist der Beweis gestorben, dann muss man eine neue Theorie finden. Und das ist hier eigentlich auch, wenn man irgendwie ein Killer-Argument hat, das beweist, dass es unmöglich war, dann kann man nachher einen Haufen andere Argumente bringen, die irgendwie doch noch hätten möglich sein können. Das hilft dem Ganzen dann auch nichts mehr.
Das ist ein interessanter Gedanke, den du aufbringst, aber dieses eine Killer-Argument, das finden halt Skeptiker der Skeptiker nicht. Also die Befürworter der Mondlandung sagen, es gibt kein Killer-Argument, weil jedes dieser Argumente, das wir hier besprechen oder darüber wir nachdenken, kann man mehr oder weniger erklären.
Ja, oder man
Je nachdem, aus welcher Sicht man das sehen möchte.
Ja, so. Ja, und man kann es auch tolerieren. Man kann auch sagen, ja gut, dann hat es halt kein Raketentriebwerk, dann ist halt dieses Foto gefälscht. Aber irgendwie PR-Agenturen, die fälschen auch heute Fotos und trotzdem ist irgendwas im Hintergrund wahr. Also wenn man durch solche Sachen zulässt, dann wird man immer toleranter und dann kann im Hintergrund alles abgelaufen sein.
Also es gibt noch eine ganze Reihe von Bildern und von technischen Begebenheiten, die nicht nur wirklich sehr rätselhaft sind, sondern die auch mehr oder weniger vollkommen Quatsch sind. Also das kann man jetzt wirklich so sagen. Da könnten wir jetzt noch weitergehen. Eins der Hauptargumente der Befürworter der Mondlandung ist ja dann immer, ja, man kann erstens mal nicht alle Leute täuschen und zweitens, aber es gibt doch die Leute, die oben waren, die müssten ja dann alle gelogen haben. Also sprich, diese 6x7x3 Astronauten, die in den Kapseln drin waren, diese 21 Leute müssen ja mehr oder weniger dann ihr Leben lang gelogen haben. Wie stehst du da zu diesem Argument?
Ja, das passt eigentlich schlecht zum Menschenbild, das ich bis vor 7, 8 Jahren hatte. Das hätte ich mir eigentlich auch nicht irgendwie träumen lassen, dass Leute derart ungenau mit der Wahrheit nehmen. Aber wenn man da
ungenau mit der Wahrheit, das ist interessant, ja.
Aber ich meine, wenn man die Faktenlage hier anschaut, und das ist ja bei der Mondlandung das Schöne, man hat Zugriff auf die Webseite von der NASA und das sind alle diese Bilder und diese Sachen, die wir da ansprechen, die kann man selber nachvollziehen, die kann jeder anschauen. Und wenn die NASA eben schreibt, dass ein solches Bild da mit einer Hasselblad-Kamera von Armstrong aufgenommen wurde und das steht dort, das sei ein Scan des Originalfilms und das ist eben auch gelogen. Also wenn NASA schon so lügt, dann dann wundert es eben einen nicht mehr, wenn all die Astronauten dann auch lügen. Und das ist auch wieder so ein Beispiel. Das ist da die Pressekonferenz dem Flug, wo da die sogenannten Helden auftreten und ihren Sieg feiern. Und wenn man es ein bisschen genauer anschaut, wie sie reinschauen.
Also das hat damals schon viele Leute sehr skeptisch gemacht. Wir sehen hier nach der Quarantänezeit und nach ein paar Wochen später, das ist September 69, also 2 Monate nach der Mondlandung, der ersten Mondlandung. Und wir sehen die drei Protagonisten dieses Stücks. Neil Armstrong als Kommandant, Edwin Aldrin als Pilot der Raumfähre und Michael Collins als Kommandant der Kommandokapsel. Und wenn man sich die ganze Mimik und Gestik von diesen drei Männern da anschaut, dann ist es nicht so, dass die jetzt den Abschluss feiern einer 10-jährigen Reise, die sie begonnen haben mit Ausbildung und Training und technischen Schwierigkeiten überwinden und dann auch diese Reise selber zu überleben, sondern es sieht eher so aus, wie wenn die da auf der Anklagebank sitzen. Von der Mimik, von der Gestik passt es überhaupt nicht zu dem vorher Erlebten zusammen. Das hat viele Leute schon immer sehr, sehr, ist vielen Leuten rätselhaft vorgekommen.
Ja, und eben hier sieht man die Körpersprache dieser drei Astronauten. Und körpersprachlich zu lügen ist viel schwieriger als verbal zu lügen.
Wie Buben, die beim Stehlen erwischt worden sind.
Ja, so. Ja, genau.
So
ja.
Ein bisschen so.
Ja, also da muss man guten Schauspielunterricht genossen haben, um das körpersprachlich gut rüberbringen zu können.
Auch Armstrong selber war sein Leben lang eigentlich eher der verschlossene Typ. Und er hat 1994 zum 25-Jährigen in einer Universität vor Studenten auch eine ganz verklausulierte Botschaft abgegeben, dass es zukünftige Generationen sein werden, die den Schleier der Wahrheit entdecken werden und so weiter. Also der war wirklich rätselhaft in dieser Richtung.
Ja, ja, ich habe das auch so interpretiert, dass er eigentlich durch die Blume ein Zeichen setzen wollte, oder dass die Wahrheit unter einem Deckel verborgen sei, den es zu lüften gäbe. Und er hat eben auch immer sehr zurückhaltend gelebt und ich könnte mir vorstellen, dass NASA gar nicht unglücklich ist, dass er beim 50-jährigen Jubiläum nicht mehr dabei ist. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob er durchgehalten hätte.
Das noch länger zu lügen.
Ja. Und so.
Es gibt ja auch diese Situationen, dass mehrere Kritiker der Mondlandung die Astronauten mit diesem Fakt präsentiert haben oder konfrontiert haben. Bart Sibrell zum Beispiel ist so ein Dokumentarfilmer, recht umstrittener Charakter, aber der ist zu Edwin Aldrin und zu Edgar Mitchell und zu anderen Astronauten hin und hat zu ihnen einfach nur gesagt, also hier ist eine Bibel, können Sie Ihre Hand auf die Bibel legen und schwören, dass Sie da oben waren. Und die normale Reaktion von einem, der das gemacht hat, wäre doch, klar, hiermit schwöre ich feierlich, dass ich, Edwin Aldrin, am so und so vielten auf den Mond gelaufen bin. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Würde man jetzt annehmen. Was hat Edwin Aldrin gemacht?
Ja, die Faust.
Der hat ihm die Faust ins Gesicht geknallt. Ja? Der hat ihn echt umgehauen. Und auch andere Astronauten haben dementsprechend reagiert. Warum?
Ja, bei einem Fünfchen Ethik hatten sie offenbar doch noch in ihrem Herzen, dass sie das eben nicht so knallhart durchgeben konnten, denke ich. Mhm.
Jetzt stellt sich natürlich, also für mich ist es nach der ganzen Anzahl von Hinweisen und rätselhaften Bildern und physikalischen Begebenheiten eigentlich tendenziell so, dass ich eher glaube, es hat nicht stattgefunden. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht ganz erklären kann, die für mich auch rätselhaft bleiben, wo ich sage, da bin ich mir unsicher, aber ich habe ein paar so Killer-Argumente, deswegen bin ich der Meinung, da stimmt was nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat es gemacht? Wer hat es gemacht? Ja, waren es auch die Schweizer? Oder was glaubst du, wer das dann umgesetzt hat? Oder wenn das wirklich gefälscht worden wäre, wer und in welchem Rahmen wurde das dann gemacht?
Ich meine, es gibt einen Haufen der PR und Fotografen. Und kurz vor der Mondlandung wurde ja Odyssee im Weltraum 2001, der Film ist rausgekommen.
Parallel zu den Hauptentwicklungsarbeiten der Mondfähre, zwischen den Mitte der 60er hat Stanley Kubrick von 64 bis 68 diesen berühmten Film gemacht, 2001, Space Odyssey.
Ja. Und der war eigentlich in vielem war der Vorbild für das, was wir nachher hier gesehen haben. Und auch gewisse Technologien, die er gebraucht hat, sind zum Teil auf diesen Bildern wiederzuerkennen. Die ganze Mode der Space Anzug, wobei das sind schwächere Argumente, aber ich könnte mir, also jetzt, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass das gefälscht wurde, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kubrick das da involviert war, eigentlich, würde ich meinen, sehr hoch. Und dann gibt es noch den Film The Shining, wo eigentlich auch das Leben von Kubrick dargestellt wird, wenn man genau zuhört. Also ich brauchte auch eine Version, wo das erklärt wurde, aber da sind so viele versteckte Hinweise. Und dass es dort um Apollo 11 geht, da sieht man ja, dass sein Sohn irgendwann mal im Film aufsteht und der trägt ein T-Shirt mit Apollo 11. Mhm. Also das ist nicht irgendwann in den Haaren herbeigezogen. Okay. Aber es gibt so, wenn man dann ein bisschen weiter recherchiert, gibt es einen Haufen Argumente, dass Kubrick da eine führende Rolle hätte spielen können.
Und Kubrick quasi als Regisseur der Mondlandung seine Seele verkauft hat, indem er ein Budget bekommen hat, um den ultimativen Film zu machen. Und ich bin mir sicher, da stimmen viele Zuschauer zu, dass 2001 wirklich der epochale Film war. Steven Spielberg hat zum Beispiel gesagt, 2001 war der filmische Urknall für seine Generation. Also das hat ein ganzes Heer von Filmemachern inspiriert und der ist auch heute noch. Ist der von seiner technischen Umsetzung, ist der phänomenal. Wenn man denkt, dass das alles Trickbauten war und nichts mit Computer gemacht worden ist, ja, ja, dann ist das wirklich ein Film aus dem nächsten Jahrtausend eigentlich schon gewesen. Und das ließ sich eben nur realisieren mit einem Budget, das wirklich jenseits von Gut und Böse war. Um auf The Shining nochmal zu kommen, ich sehe das auch so. Ich habe diesen einen Dokumentarfilm über diesen Film auch gesehen. The Shining, in diesem Horrorfilm, in dem Stanley Kubrick die Novelle von Stephen King verfilmt hat, dass in diesem Film verarbeitet wird, wie er sich quasi hat kaufen lassen und sein innerstes Gewissen, dargestellt in Form von dem kleinen Danny, quasi dagegen rebelliert. Und die ungefähr 2 Dutzend Hinweise in diesem Film da drauf, die machen zumindest sehr, sehr stutzig. Also ich kann das jedem Zuschauer nur ans Herz legen, den Film The Shining mal unter dem Gesichtspunkt anzuschauen. Ich habe auch selber vor, da dieses Jahr einen großen Vortrag drüber zu machen, über dieses Thema. Also das ist eins, was ich auf der Agenda wirklich vorantreibe. Also aber um zum Schluss zu kommen.
Darf ich vielleicht noch ein Argument erwähnen? Ja, also ein sehr wichtiges ist die Strahlung, die wir beim diesen Strahlungsgürtel, bei diesem Van Allen Strahlungsgürtel haben.
Dort kannst du das erklären kurz? Was ist der Van Allen Belt? Was heißt das?
Das sind Elektronen und Protonen fliegen dort rum. Die sind dort wie gefangen im Magnetfeld der Erde und fliegen dort mit einer hohen Geschwindigkeit, halten sich dort auf. Und dort hat es auch die Strahlung Elektronen und Protonen sowie auch Gammastrahlung. Gammastrahlung ist etwas Ähnliches wie Röntgenstrahlung, aber einfach nochmals stärker. Und solche Strahlung gibt es auch, also radioaktive Strahlung, die emittiert genau das Gleiche. Und wenn jetzt ein Mensch durch diesen Strahlungsgürtel fliegt, dann wird er durch diese Strahlung eben auch bombardiert und nimmt einen Teil davon auf. Und das ist sehr gefährlich.
Also hochtoxisch.
Ja. Also, und diese Strahlung im Van Allen Strahlungsgürtel ist sie permanent vorhanden. Und außerhalb, abhängig vom Sonnenzyklus, also bei starken Sonnen, bei aktiver Sonne, kriegt man dort viel ab. Wenn die Sonne schwach ist und keine Auswürfe macht, dann wenig. Und eine Mondmission, und jede Mission einer bemannten Raumfahrt, die höher geht als die ISS, also die 400 Kilometer, die 300-400 Kilometer, wo die ISS ist, wäre ein sehr großes Risiko für Astronauten. Darum geht heute keine Mission. Es ging nie eine Mission eigentlich höher als 300-400 Kilometer. Mhm. Und jetzt, wenn man Glück hat, könnte man die Sonne eben nichts emittiert. Wenn die Sonne schön ruhig ist, dann hätte man eine Mondlandung eigentlich überleben können. Aber man hätte ein riesiges Risiko auf sich genommen, dass dem eben nicht so ist.
Dass die gegrillt werden auf dem Weg dahin.
Während der ganzen Vorbereitung, es wurde nie über diese Strahlung gesprochen. Das wurde eigentlich wie ausgeblendet.
Ich verstehe, ja.
Und das ist auch heute noch das Argument, warum bemannte Missionen zum Mars oder so, die sind immer in 10 bis 15 Jahren. Die waren vor 20 Jahren in 10 bis 15 Jahren, die sind jetzt in 10 bis 15 Jahren und die werden auch noch in 10 Jahren in 10 bis 15 Jahren erst stattfinden können, weil das Problem hat man bis heute nicht gelöst. Man bräuchte irgendwie meterdicke Bleiabschirmungen.
Also ich habe gelesen, dass von Braun, also der Vater der Mondrakete selber, in seinen ersten Skizzen auch ein Gerät skizziert hat, das eine meterdicke Bleiwände hat, um dieses Problem eben in den Griff zu kriegen. Ja. Aber ein Raumfahrzeug, das eine meterdicke Bleiwände hat, da hochzukriegen, ist eigentlich so gut wie unmöglich.
Ja. Ja.
Wollen wir zum Schluss auf einen Gedanken kommen oder vielmehr ein paar Worte darüber verlieren, was das denn bedeutet? Also ich bin mir sicher, es gibt wahrscheinlich genauso viele Leute, die sagen, wir reden Quatsch, wie Leute, die sagen, ja, die haben recht. Da kann man es nie jemand recht machen und das ist auch mehr eine Glaubensfrage irgendwie. Aber nehmen wir mal an, unsere Argumente überzeugen und wir haben das ein oder andere Killerargument gefunden und es ist wirklich so, dass es nicht so war, wie man es uns verkauft hat. Was bedeutet das im Nachhinein? Welche Konsequenz müssen wir daraus ziehen? Also für mich war es der Urknall des Aufwachens, des Erweckens zusammen mit dem 11. September, was an Manipulation eigentlich auf dieser Welt möglich ist. Was sind die Gedanken, die dann durch so ein Ereignis eigentlich ausgelöst werden? Was hat es mit dir gemacht?
Ja, auch für mich war das ein Türöffner, um Manipulationen zu erkennen. Und ich habe gedacht, wenn ich so als kleiner Ingenieur so etwas erkennen kann, dann habe ich ja wahrscheinlich höchstens die Spitze des Eisberges gesehen. Mhm. Dann muss es noch viel mehr geben. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich dafür engagiere, weil ich möchte eigentlich diesbezüglich die Leute sensibilisieren und dafür sorgen, dass eben mehr da rauskommt. Mhm. Weil ich habe schon den Eindruck, dass auch die Massenmedien, die müssen ja da mitspielen und offenbar spielen sie mit. Also wenn NASA etwas den Massenmedien liefert, dann kommt es nachher 1:1 in der Zeitung und es wird nie überprüft, ob das irgendwie stimmen kann oder nicht. Und wenn das andere Organisationen genauso einfach haben, dann werden wir wahrscheinlich in anderen Belangen auch so an der Nase herumgeführt. Und das wäre, und eben 11. September ist auch so ein Stichwort, da bin ich auch eigentlich dann hellhörig geworden, weil auch diverse Webseiten, die Apollo-Mondlandung in Frage gestellt haben, haben auch Fragen zum 11. September gestellt. Also mindestens die es seriös gemacht haben. Und so ergibt sich dann das eine, ergibt sich vom einen das andere.
Also es kann so eine Art Türöffner sein.
Ja, genau. Und eben bei der Apollo, also mindestens die Argumente mit den Fotos, oder die lege ich jedem Zuschauer ans Herz, mal in der NASA-Webseite hinzugehen und zu schauen, ich meine, eben so ein Bild, das habe ich nicht selber erfunden. Das ist dort, das kann man dort nachvollziehen und dort steht, das sei ein Originalscan eines Negativs, das mit der Hasselblad gemacht wurde und das ist es eben nicht.
Es gibt ja auch ein Bild, wo man den Schatten sieht in der Richtung und ein Stein 3 Meter entfernt hat einen Schatten 90 Grad dazu versetzt.
Das gibt es auch, ja.
Ja, bei einer einzigen Lichtquelle unmöglich. Die Schatten müssten parallel oder zumindest zueinander laufend sein, wenn es dann weiter nach hinten geht. Ja. Also von dem
es
gibt genügend Fakten, die belegen, da stimmt was nicht.
Ja.
Ja gut, Andreas, ich sage vielen, vielen Dank für deine ganze Expertise und dein ganzes Know-how in dieser Richtung. Also ich glaube, das wird ein Thema sein, das noch viele Menschen beschäftigen wird. Also ich hoffe, dass unsere Zuschauer, einige darf anfangen, darüber nachzudenken und vielleicht auch den einen oder anderen Aha-Moment haben. Es wird aber auch diejenigen geben, wie ich schon gesagt habe, die sagen, ja, ich habe es genau gewusst, das ist totaler Blödsinn. Also das ist eine Glaubensfrage. Wir bleiben auf jeden Fall weiter dran an diesem Thema. Ich glaube, du genauso wie ich. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir uns über dieses Thema austauschen konnten. Es ist mein Lieblingsthema und das ist nicht nur, weil ich hier so einen emotionalen Schatz habe und auch so ein Erinnerungsstück an meinen schon lange verstorbenen Vater habe. Einfach, ob das jetzt eine Erinnerung ist an die größte Leistung in der Geschichte der Menschheit oder an die größte Verarschung in der Geschichte der Menschheit, das mag die Zukunft dann zeigen. Auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass ich es in meinen Händen habe und zu dir sage ich nochmal vielen Dank, dass du da warst und vor allem dir dann auch noch eine gute Zeit. Mal schauen, was in der Zukunft noch passiert.
Danke.
Alles Liebe, danke. Ja, liebe Zuschauer, es sind noch viele Fragen offen, zum Beispiel warum Apollo 13 losgeflogen ist zu einem Zeitpunkt, als der Landeplatz sowieso im Dunkeln lag oder warum die anderen Astronauten bisher immer so geschwiegen haben. Das können wir alles nicht zur Gänze ergründen, aber wir stellen Fragen, wir denken nach drüber und das ist ja das, wozu wir hier anregen wollen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Interesse. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal.